Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take-off. Let's go.
Herzlich willkommen zurück zum Travelholics Podcast. Im DestiCall geht es noch einmal um Teneriffa. Wir sind jetzt in der vierten Episode und haben ja in den ersten drei Episoden schon eine Inselrundfahrt gemacht. Wir haben Dörfer und Restaurants besucht. Wir waren jetzt in der dritten Episode auf dem Wasser unterwegs und in der vierten Episode soll es dann um all das gehen, was mit Natur und Land auf der Insel zu tun hat. Mein Name ist Roman Borch und ich sage Hallo und sage muy buenas tardes wieder an Barbara Bamberger von Turismo de Tenerife.
Hola, ¿qué tal? Wie geht's euch allen?
Auch diese Episode zeichnen wir auf der Insel auf. Kurzes Setting mal. Wir sitzen in einer kleinen Bar in Las Galletas, ein Fischerdorf im Süden, bei einer Coca-Cola, bei bestem Wetter, in Sonne, schauen auf den Stadtstrand und werden uns jetzt ein wenig unterhalten über den Gast in dieser Episode. Das sprechen wir gleich noch. Wir haben über das Wasser gesprochen in der letzten Episode. Diesmal geht es an Land. Was sind so die absoluten Highlights und warum sollte man als Naturfreak und Liebhaber nach Teneriffa kommen?
Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, weil die Destination Teneriffa keine Sonnenstrand- und Buddel- oder Badeurlaubsdestination ist. Natürlich haben wir ja immer schon gesagt, wir haben Strände. Man kann auch in gewissen Orten am Strand seine Burgen bauen, aber die Destination gibt halt einfach hinter diesen touristischen Gebieten und hinter der Strandlandschaft noch viel, viel mehr für sich oder gibt noch viel mehr her. Und wir möchten halt gerne, dass unsere Besucher halt auch unser Inland kennenlernen und die Insel ist einfach eine sehr, sehr vielfältige Insel mit unheimlich vielen verschiedenen Wanderwegen zum Beispiel. Wir haben auf der Insel 1500 Kilometer ausgeschriebene Wanderwege. Das ist ungefähr so viel wie von Nord nach Süd und West nach Ostdeutschland zusammengerechnet. Das muss man sich mal überlegen. Und wir haben halt einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese Insel eben zu erkunden. Sei es im Hochgebirge, im Nationalpark oder auf dem Teide selber oder eben dem Anaga-Gebirge, wo man halt teilweise auch noch durch die Tertiärwälder, Lorbeerwälder laufen kann. Oder auch eben an schönen Wanderwegen an der Küste entlang. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und eben nicht nur im Wandern, sondern eben auch andere Sportarten kann man auf der Insel ganz toll das ganze Jahr über durchführen. Deswegen sagen auch viele, wir wären das Freizeitzentrum oder das Fitnesscenter in der freien Natur. Ja, und deswegen wollten wir eigentlich eine Episode nur um solche Aktivitäten mal machen.
Dann lass uns doch mal beim Wandern bleiben und unseren Gast in dieser Episode vorstellen. Der Oliver Conradi ist da. Hallo Oliver.
Ja, hallo Roman.
Du betreibst dieses Unternehmen Element Adventures, unter anderem, wie ich gelernt habe. Du bist mir vorgestellt worden und ich glaube, das wird auch genauso sein als einer der besten Wanderführer der Insel.
Oliver ist die Wikipedia von Teneriffa.
Okay, dann werden wir diese Wikipedia jetzt einfach mal aufschlagen, aber tatsächlich einfach erstmal, Oliver, vielleicht erzählst du auch ganz kurz, wie hat es dich auf die Insel verschlagen und was sind so deine Aktivitäten, die du hier anbietest und betreibst?
Ja, also erstmal, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen. Also meine Eltern hat es hier verschlagen, mein Vater 58, meine Mutter 62, da haben sie sich zusammengetan und dann bin ich erst geboren in den 70er Jahren. Teneriffa ist natürlich, also ich habe erstmal meine Kindheit hier verbracht, dann habe ich natürlich ein bisschen, habe ich studiert im Ausland, in den Internat in Salamanca, dann bin ich auch noch nach Deutschland, habe ein bisschen Deutsch gelernt, früher konnte ich ja nicht so gut und dann habe ich eine Zeit lang für die TUI gearbeitet als weltweit Springer und bin dann auf meine Insel wieder zurückgekommen, weil habe das Meer vermisst, das Klima. Und seit 2002 arbeite ich hier fest jetzt als Reiseleiter und Wanderführer. Hauptsächlich, okay. Ich habe angefangen mit den Wanderungen und das mache ich nach wie vor noch. Weil
Wanderungen, gibt es da bestimmte Routen, wo du sagst, das ist das, was man unbedingt mal, wenn man sich für Natur und Landschaft auf einer Vulkaninsel interessiert, unbedingt gesehen und erlebt haben sollte? So, das also, ist deine Lieblingstour?
Ich habe viele Lieblingstouren. Ne? Okay. Also man muss auch bedenken, Teneriffa, die ist sehr vielfältig, wie schon Barbara sagte. Das ist wie so, kann man auch sagen, so ein kleiner Kontinent. Also Teneriffa ist so groß wie das Saarland, so ungefähr um die 2030 Quadratkilometer. Und dann, wenn man zum Beispiel die Insel von der Küste bis zum höchsten Berg, hat auch der höchste Berg Spanien, ne? Das ist der Teide mit 3718 Höhenmeter. Wenn man da von der Küste hochfährt bis zum Gipfel, da kann man ganz viele verschiedene Landschaften sehen, ne? Vor allem bedingt auch durch die klimatische Zone. Ne? Zum Beispiel von 0 auf 400 Höhenmeter ungefähr haben wir vielleicht so ein subtropisches Klima, wo Bananenplantagen wachsen, Avocados, Mangos, generell subtropische Pflanzen. Ab 400 Meter Höhe, vielleicht bis 600, haben wir dann was Ähnliches oder Vergleichbares mit mediterranes Klima. Dann bis 1000 Meter, von 600 bis 1000, haben wir dann vielleicht so ein ozeanisches Klima. Das mediterranische, ozeanische Klima, da wächst hauptsächlich mehr so das Gemüse der Insel, Salat, Mais, Karotten, Tomaten, Kartoffeln, sehr wichtig hier. Das ist unser landestypischer Gericht.
Die berühmten Papas Canarias.
Genau, die Papas Arrugas con Mojo, mit diesen Mojo-Soßen, die den Touristen sehr gerne wollen, aber die auch ein bisschen gefährlich sind, sollte man immer gemeinsam probieren. Nicht, dass einer vielleicht ins Sofa schlafen muss. Ihr wisst ja warum, ne? Wegen dem Knoblauch. Ne? Da kann man Vampire erschrecken. Und und dann kommt ab 1000 Meter kommt dann der Wald von Teneriffa. Der zieht sich dann von 1000 Meter bis 2000 Meter hoch. Der Wald ist sehr wichtig. Erzähle ich dann gleich weiter. Und dann ab 2000 Meter haben wir ein kontinentales Klima, wo die Tage sehr, sehr warm sind, die Nächte sehr, sehr kalt. Der klimatische Einfluss lässt dann auch nicht zu, dass weiterhin die Bäume wachsen. So entsteht der Strauch, der Ginster. Die Landschaft erinnert mehr so am Wilden Westen oder Mondlandschaft, ne? Durch die vielen Vulkane, die man da oben sieht. Und dann ab 2700 Höhenmeter haben wir dann ein subalpines Klima. Also wie man sehen kann, Teneriffa bietet den Leuten immer die verschiedene klimatische Zonen und dementsprechend dann auch die Landschaft, die dazugehört. Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen, den man hier so erleben kann. Und dann noch auch der Unterschied Norden-Süden. Norden durch die Wolken, ne, der Einfluss der Passatwinde ist ja hauptsächlich im Laufe des Jahres, was wir haben. Und die Passatwinde, die bringen sehr viel Luftfeuchtigkeit und Wolken mit. Und die bleiben immer so zwischen 1000, 2000 Meter Höhe. Und dann bleiben die so in der Nordseite hängen. Somit bleibt hier der Süden geschont und deshalb regnet es mehr. Im Norden ist viel grüner, viel feuchter. Aber es ist auch für mich zum Beispiel, meine Landschaft ist mehr so, ich mag alle, alles hat einen Reiz. Und dann, wenn wir jetzt von Wanderungen reden, Nationalpark oben, Teide, ist natürlich Highlight. Ne? Es ist eine Landschaft, wo die Leute dann teilweise glauben, die sind im Mars. Ne? Da gibt es so verschiedene Ecken, wo man das Gefühl hat, ja, da ist man in einem anderen Planeten. Und dann, wenn man dann die Gebirgsketten noch anfahrt, ne? Anaga-Gebirge ist zum Beispiel Reserve der Biosphäre 2017 genannt worden, durch den tollen Lorbeerwald, so wie La Gomera auch, was früher bekannt war. Hier in Anaga-Gebirge haben wir auch tolle Wanderwege in diesen Lorbeerwald mit einer Biodiversität, die faszinierend ist, also es ist Urwald. Fehlen nur noch die Dinosaurier, dann wäre das alles noch perfekt.
Genau, da hat man das Gefühl, da könnten eigentlich die Gorilla von dem Film, ne, die Gorilla im Nebel, da wartet man immer nur, dass diese Gorilla um die Ecke kommen, aber die haben wir nicht,
Nee. Gefährliche Tiere gibt es überhaupt?
Das ist das Gute auch noch dran. Das ist eine gutmütige Insel, die hat überhaupt keine giftigen Tiere, keine Schlangen, keine Skorpion. Wobei Schlangen, vielleicht findet man die ein oder andere, aber da muss man in die Diskotheken suchen. Nee, war nur ein Witz. Aber nee, wir haben hier keine giftige Tiere. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Bienenstich oder Wespenstich. Aber was anderes ist das Meer. Im Meer gibt es wahrscheinlich dann auch so die Feuerfische. Oder Quallen oder so. Das kann.
Aber den weißen Hai hat man ja auch noch nicht gesehen.
Nein.
Ja, das haben wir ja in der letzten Episode schon geklärt. Auch Tauchen, Surfen und so weiter, alles unkompliziert.
Genau.
Lass uns nochmal zurück zum, du hast gesagt, der Wald ist so wichtig.
Der Wald ist wichtig hier, ja. Weil das, dieser Lorbeerwald, das ist eine Art Vegetation, die es mal früher gab, zur Dinosaurierzeit und noch früher im Tertiär, war das angeblich die Hauptvegetation Südeuropa, Nordafrika, ganz Mittelmeerbereich und ist praktisch in ganz Europa verschwunden. Und die besten Beispiele an Lorbeerwälder heutzutage hier in Europa, die haben wir hier auf die Kanarischen Inseln, noch konkreter auf der Insel La Gomera und natürlich hier in La Palma und hier in Teneriffa, in den Gebirgsketten, sowohl im Anaga-Gebirge wie auch im Tenogebirge, das ist im Westen der Insel. Und, ja, und dann die Schluchten, ne? Die Höhe der Insel verleitet, dass es viele Schluchten gibt rundum herum. Und in den Schluchten entstehen dann nochmal Mikroklimafaszinierungen.
Gibt es da eine berühmte Schlucht, die man sehr schön erwandern kann, wo man sagt, hier...
Ja, also die gab es bis vor der Pandemie, gab es die Schlucht, die Maska-Schlucht, sehr berühmt, sehr bekannt. Zurzeit kann man die nur runterlaufen und wieder hochlaufen. Also es ist ein bisschen, also für sind so 8 Stunden Wanderung, ist ein bisschen viel. Früher ist man runtergewandert und da hat man die Leute dann mit dem Boot abgeholt und die dann zu Los Gigantes gebracht. Das war eine sehr interessante Tour, weil du hattest dann Wanderung, konntest dann baden unten, dann warst du noch mit dem Boot unterwegs, hast noch Delfine oder Wale gesehen. Und da warst du halt natürlich einen kompletten Tag, warst happy. Das war die wichtigste oder die berühmteste Wanderung. Jetzt dadurch, dass die Schlucht zugesperrt, die haben die Schlucht gerichtet. Die haben da so Netze hingetan, weil wegen Steinschlag ist auch einer der Probleme. Also ist was Typisches hier von Teneriffa, die Gebirgsketten, dass öfters, wenn schlechtes Wetter ist oder so, Steinschlag ist. Ne? Und in Schluchten kann es auch passieren. Da haben die jetzt die Schlucht gerichtet. Und die wollen einen Hafen bauen unten. Und bis der Hafen nicht fertig ist...
Gibt es keine Boote?
Gibt es keine Boote. Aber es gibt Alternativschluchten, die nebenan sind oder auch rundum um die Insel. Und als Anaga-Gebirge ist jetzt für mich gerade, wo ich die meisten Wanderungen durchführe. Ne? Runter, Afur, den Strand, die Schluchten nehmen. Da geht man von 1000 Meter runter auf null. Ne? Das
ist... Du hast ja eben gesagt, so die Maska-Wanderung, das wären jetzt 8 Stunden, das ist schon durchaus anspruchsvoll.
Runter hoch.
Ja, runter, ne? Das ist schon anspruchsvoll, aber ich kann ja wahrscheinlich auch, ich mit meiner Kondition als Wandereinsteiger, auch was Schönes erleben, oder? Was würdest du mir da so empfehlen, wenn ich sage, okay, ich komme zum ersten Mal auf die Insel, habe davon gehört jetzt hier im Travelholics Podcast, dass man super wandern kann und vielleicht auch mit dem Oliver wandern. Gibt es sicher so verschiedene Schwierigkeitskategorien, wo würden wir da einsteigen?
Die schwierigsten und die leichtesten Wanderungen befinden sich oben im Nationalpark in Teide, weil es ist ja eine Plattform ab 2000 Meter. Da gibt es keine großen Höhen, außer was der Teide und der Kraterrand rundum herum. Oben haben wir so 18 Kilometer Durchmesser von eine Caldera. Ne, und ein Umfang von 70 Kilometer. Und in diese Caldera drin, da gibt es 41 Wanderwege. Die meisten sind relativ leicht, also... Das Einzige, die dünne Luft oben. Für manche ist das ein bisschen. Für manche ist es ein bisschen die dünne Luft, die spüren die. Weil man darf nicht vergessen, oben auf dem Gipfel, wenn man die Gipfelbesteigung macht, die mache ich auch gerne.
Das kann ich also auch machen, ja?
Ja, ja.
Also auch für Ungeübte oder nur für Profi-Alpinisten?
Also ich mache mehr diese Tour, weil die kann man mit der Seilbahn kann man hochfahren bis auf 3555. Und dann die letzten 163 Meter, die kann man dann zu Fuß machen, gemütlich. Und da können alle das mitmachen. Das Problem ist die dünne Luft nur.
Ja.
Oben 30% weniger Sauerstoff als in der Küste. Und das lässt sich bei ältere Leute, Rentner und so, ein bisschen bemerkbar, aber kein Problem, die kommen auch super, ich führe die alles super hoch.
Noch keiner zusammengebrochen und dann...
Na, ab und zu mal einer...
Wenn der sich mal hinsetzen muss, okay, aber ja, du führst
oder,
die hoch.
Oder da auch die, wie heißt das wieder, der Blutdruck.
Ja.
Umso höher wir kommen, so meine Erfahrung, merke ich, dass viele Leute, die niedrigen Blutdruck haben, da wird der Blutdruck noch niedriger.
Ja.
Dann fühlen sie sich ein bisschen schwindelig oder müde, aber es vergeht, es ist eine Gewöhnungssache. Ne?
Jetzt merken wir gerade schon an den Hintergrundgeräuschen, es wird etwas lebendiger in der Bar. Sind wir gerade dabei, so ein bisschen darüber zu reden, das Wandern machst du ja sicher nicht nur in kleinen Gruppen. Gibt es größere Gruppen oder wie funktioniert es überhaupt? Also du bietest eine Tour an und man bucht sich einfach ein auf einer Webseite oder auch über die Turismo de Tenerife, webteneriffe.de ist ja die Webseite, wo man diese Touren wahrscheinlich auch findet, oder Barbara?
Auf jeden Fall.
Ja, also wir haben auf unserer Webseite verschiedene Touren, die sind dort ausgeschrieben, die man selber auch auf eigene Faust machen kann, aber es gibt bestimmt irgendwie, also gerade diese Gipfelbesteigung, da man nicht einfach so sagen kann, heute gehe ich mal auf den Teide hoch, sondern man braucht halt eine Genehmigung, ist es halt schon empfehlenswert, diese Gipfelbesteigung schon mit den Firmen zu machen, weil die haben ihre Kontingente und da hat man kein Problem dann, dass man da auch wirklich hochkommt. Ansonsten steht man auf 3555 Meter und dann kommt man halt nicht weiter. Also die sollte man schon über die Wanderfirmen tätigen. Und so gibt es auch andere Touren, zum Beispiel im Managa-Gebirge gerade auch, die man auch über Wanderfirmen besser machen sollte, weil man da halt auch Genehmigungen braucht. Aber den größten Teil der Wanderungen auf der Insel, die Wanderwege, die bei uns ausgeschrieben sind, kann man auch auf eigene Faust machen.
Okay.
Und es gibt auch im Managa-Gebirge gerade, wie der Oliver schon gesagt hat, eben diese, also viele verschiedene Wanderwege und gerade von der Cruz del Carmen aus, da ist ein Besucherzentrum, von dort aus gibt es einen Wanderweg, der heißt El Sendero de los Sentidos, der Pfad der Sinne. Von dort aus gibt es, also es sind drei Wanderwege, sage ich mal. Der erste ist ein barrierefreier Wanderweg, den kann man auch mit dem Rollstuhl machen, also oder auch mit dem Kinderwagen, also auch für die ganze Familie. Dann gibt es eine Runde, die ist ein bisschen anstrengender und dann eine, die ist noch ein bisschen schwieriger, aber auch eben für die ganze Familie machbar. Wenn man halt mit kleinen Kindern unterwegs in die Natur möchte, ist das auch auf jeden Fall machbar.
Wo wir gerade bei den Genehmigungen sind, Oliver, das ist dann wahrscheinlich auch im Zuge des Nachhaltigkeitskonzeptes der Insel ein wichtiges Thema, dass jetzt Wandergebiete nicht überlaufen sind. Gibt es da bestimmte Limitierungen? Also hast du jetzt eine bestimmte Gruppengröße oder gibt es bestimmt nur eine bestimmte Zahl von Wanderern, die auf den Gipfel können pro Tag oder so? Wie läuft das?
Ja, generell, also normalerweise ein Wanderführer darf nicht mehr als 20, 25 Leute führen. Wenn es mehr sind als 20, benötigt man laut Regel, dass man noch einen zweiten Wanderführer dabei ist. Und jetzt zum Thema Gipfel auf jeden Fall. Also Gipfel ist schon beschränkt auf 200 Leute täglich. Und wir, also manche, die mal Agenturen haben, und die haben da so einen speziellen Code. Und wir können dann noch 19 Stunden vorher noch mal 20, 30 Plätze buchen. Aber für alle. Ne? Und das ist auch so, wer erster kommt, der kriegt die Plätze. Deshalb zum Beispiel jetzt für normale Gäste, die jetzt das nicht über eine Agentur machen, die das selbst buchen wollen über Internet, da gibt es eine Wartezeit von 2 Monaten.
Ja, um auf den Gipfel zu kommen.
Das sind schon fast 6 Monate.
Ja, oder 6 Monate. Ich, also ich weiß es nicht genau, weil ich eigentlich wenn ich Anfragen bekomme, dann muss ich sofort reingehen in den Computer, gucken, ob überhaupt Platz ist für die nächste Woche, weil die Anfragen kommen immer so eine Woche vorher, 2 Wochen vorher, und manchmal sind keine Plätze da, vor allem im August, im Sommer. Da haben die Leute schon gebucht im Jahr voraus, fast.
Sommer ist ein gutes Stichwort. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Gehen wir mal zu den praktischen Reisetipps für Teneriffa ganz kurz. Wenn ich jetzt einen Teneriffa-Urlaub buche und unten in den Süden fahre und dann sitze ich jetzt hier bei 23 Grad im Februar in der Sonne, habe super schön, wenn ich dann hoch auf den Gipfel gehe, da brauche ich dann schon meine Winterklamotten, oder?
Ja, im August vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall eine Jacke. Und was ganz wichtig ist, wenn man im August, im Juli, im September hier unten schön am Strand liegt bei 5, 26, 27 Grad und hochschaut auf den Teide, weil den sehen wir ja hier von unten vom Strand, dann kommen viele auf den Gedanken, ach, lass uns doch mal hochfahren, und fahren dann in kurzer Hose und Flip-Flops in ein Hochgebirge. Also in Deutschland, glaube ich, kommt auch keiner auf den Gedanken, auf die Zugspitze in Flip-Flops, Stöckelschuhen und kurzer Hose zu fahren. Vielleicht gibt es ein paar Spezies, ja, die das tun, aber...
In München die Instagrammer.
Ja, okay. Ja, aber also in der Regel fährt man, glaube ich, nicht ins Hochgebirge in Flip-Flops, und das sollte man nicht vergessen. Der Teide ist knapp 1000 Meter höher als die Zugspitze. Also es ist schon ein hohes Gebirge und man sollte auf jeden Fall ordentliche Schuhe dabei haben, eine Jacke auf jeden Fall auch. Vielleicht braucht man sie, vielleicht braucht man sie nicht. Aber schon im Frühling ist es auf jeden Fall eher so, dass man hier unten am Wasser wirklich angenehme Temperaturen hat und oben dann doch schon eine dicke Winterjacke braucht.
Und Oliver, die Wanderwege sind so, dass ich mit normalen Turnschuhen oder brauche ich spezielle Wanderschuhe? Wie bin ich da unterwegs?
Natürlich, das Beste ist immer, Wanderschuhe zu haben. Speziell müssen die nicht sein. Es reichen auch Trekking Boots, ja? Die einen guten Profil haben unten drunter. Oder Schuhe, die Tennisschuhe, die auch einen guten Profil haben, geht auch. Das kommt immer auch auf die Leute drauf an. Wenn jemand gut gehen kann mit normalen Schuhen, dann lasse ich ihn auch natürlich mitwandern. Mit Steckerlschuhe jetzt nicht. Aber also das ist wichtig. Und wie schon Barbara sagte, also wie wir vorhin schon gesagt haben, dass der Temperaturunterschied ist groß. Wenn ich im Sommer hochgehe, morgens früh, da bin ich so um 8 Uhr früh oben, da habe ich manchmal so 3-5 Grad nur im Sommer.
Im Sommer.
Und abhängig von den Winden, wenn starker Wind ist, ist die gefühlte Temperatur unter Null. Habe ich auch schon öfters erlebt im Sommer. Und jetzt natürlich im Winter, die Temperaturen sind hundertprozentig unter Null. Jetzt haben wir oben, jetzt hat es ja geschneit die letzten Tage. Jetzt die Wanderwege sind jetzt gesperrt erstmal, bis es wieder schmelzt und so. Aber ja, minus 10 Grad bestimmt oben.
Aber es sieht natürlich schön aus, ne? Wenn man hochfährt und jetzt über den Wolken ist und den schneebedeckten Kegel hat. Das hat schon allein für Fotoenthusiasten auch was Besonderes, ja, wenn man tolle Aufnahmen machen will.
Auf jeden Fall. Und wir sind momentan sehr, sehr glücklich darüber, dass es endlich mal wieder geschneit hat, weil letztendlich haben wir ja auch keine Seen auf der Insel und der Tau von dem Schnee ist auch unser Grundwasser, weil das fließt ja auch in die Galerien und wird dort sozusagen aufgefangen. Und somit ist der Schnee oder das Wasser, was dann aus dem Schmelz da entsteht, ist sozusagen unser Grundwasser und auch eben die Wolke, die Oliver vorhin schon erklärt hat mit dem Wald, der um die Insel herumgeht, die Baumkrone, der Kiefernwald, der hat hier die Eigenart, dass wenn die Wolke in dem Wald hängt, dass die Kiefernadeln, ne, die sind so konzipiert. Erklär du das mal, du kannst das so schön.
Also der Schnee ist wichtig, weil oben darf man kein Salz streuen auf die Straßen. Also man muss immer warten, bis es schmelzt. Also manchmal sind eine Woche lang die Straßen zugesperrt, wenn es viel geschneit hat. Schnee sind natürlich wichtige Wasser. Und dann auch der Passat. Ich habe ja gesagt, der meiste Zeit des Jahres haben wir den Passat-Einfluss. Und die Passatwolken, die bleiben immer zwischen 1000 und 2000 Meter Höhe. Und da ist auch der Wald. Und die kanarische Kiefer ist ein ganz besonderer Baum, weil er drei lange Nadeln hat. Ne, die europäische Kiefer hat ja nur zwei Nadeln, die sind so 5 bis 10 Zentimeter lang. Und unsere Nadeln sind so 25, 30 Zentimeter lang. Die Botaniker nennen die auch Wolkenmelkner. Weil was sie machen ist, die saugen die Feuchtigkeit von den Wolken, nehmen die auf sich. 25% behalten die für sich selbst, für den Wachstum, das übrigens sehr langsam ist, wenn man ein gewisses Alter hat. Und dann 75% kondensiert in diesen langen Nadeln, tropft runter, filtert sich in die Erde und das ist die Methode, die wir hier haben, unsere Wasserressourcen zu bekommen. Wir haben keine Flüsse, wir haben keine Stauseen, wir haben keine Seen. Der eine oder andere wird sich bestimmt fragen, ja, wo bekommen die Leute hier das Wasser her? Was wir machen ist, wir bohren in der Insel rein und saugen das Wasser raus. Wir haben rundum um die Insel, wie schon Barbara sagte, so um die 1100 Wasserstollen oder Wassergalerien.
Galerien.
Ja, okay. Wir nennen die hier Galerien, aber auf Deutsch würde ich sagen Stollen, Wasserstollen. Ja. Das sind, wenn man die Insel scannen würde, die würde so aussehen wie so ein Schweizer Käse, überall durchlöchert.
Löcher drin, okay.
Und manche von diesen Galerien sind bis zu 7 Kilometer tief. Immer nach oben gebohrt, damit ein Gefälle entsteht und das Wasser dann runterkommt zu Ortschaften, zur Küste, wo die. Und dieses System ist einzigartig auf der Welt. Gibt es eigentlich auf La Palma auch. Madeira macht es auch so. Aber es ist sehr, sehr praktisch, weil wir haben in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen wie viel, aber wir haben trockene Jahre gehabt, die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre oder so. Yeah. Ich weiß nicht, die Spezialisten reden immer von, ja, es gab schon immer so Zyklen, ne? 7 Jahre Regen, dann 7 Jahre Trockenheit. Aber tatsächlich, die Botaniker sind ein bisschen besorgt, vor allem auch oben im Nationalpark mit den endemischen Pflanzen, weil es fing schon an, alles auszutrocknen. Der Teide, muss man bedenken, der hat früher immer so um die 3-4 Monate Schnee gehabt. Heutzutage, die letzten 10 Jahre, 1 Monat, 2 Monate. Es gab sogar ein Jahr dabei, wo er gar nicht geschneit hat. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Also der Klimawandel ist, glaube ich, schon eine Tatsache oder hat bestimmt irgendwie ein bisschen was damit zu tun.
Und auf jeden Fall ist er sichtbar hier. Das, klar. Ja. Jetzt lass uns noch mal runtergehen, ganz kurz vom Hochland und ein Stück weiter Richtung Küste. Du kommst ja aus Puerto de la Cruz im Norden und hast mir vorhin, als wir uns kennengelernt haben, wir lernen uns ja jetzt auch frisch kennen, hast du mir erzählt, du hast heute eine Küstenwanderung gemacht.
Ja, vom Norden, von den Touristen, von Puerto de la Cruz. Und da gibt es, die sind immer sehr, sehr, sind so gemachte Wege, schon schön gemacht mit Holzbrücken, auch mit Erklärungen von den Pflanzen. Und das Tolle an der Küstenwanderung ist natürlich, dass es wieder eine ganz andere Vegetation ist, wie jetzt der Kieferwald, Lorbeerwald oder oben Nationalpark. Und unten an der Küste hast du ja ganz viele subtropische Pflanzen und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen auch mein Schwerpunkt. Ich rede viel über Pflanzen. Ne? Also, da sehe ich die, weil es sind immer die üblichen Verdächtigen. Und wenn du 20 Jahre lang unterwegs bist, dann lernst du die Pflanze kennen, wie die heißt, was sie für Nutzen hat und wie die riecht und Eigenschaften von den Pflanzen. Und das ist natürlich für die Leute, die sind, Küstenwanderung ist auch angenehm, ist nicht, da gehst du nicht hoch,
vielleicht nicht runter. Nicht so anspruchsvoll, nicht so lang vielleicht auch.
Ja. Ne? Und es machen gerne, eigentlich für alle, nicht nur für Rentner, sondern für alle. Das ist eine sowohl zur einen Seite der Küste wie zur anderen von Puerto de la Cruz. Und das kann ich dir auch empfehlen, wie du gesagt hast vorhin. Welche würde ich dir empfehlen?
Küstenwanderung. Also würde mich interessieren, durchaus auch nochmal eine andere Sicht auf die Insel. Sicher auch immer mit dem Meer in der Nähe ist natürlich auch ganz schön. Ne?
Ja, vor allem heute haben wir Wellen gehabt, die 2-3 Meter hoch waren. Und das ist immer faszinierend, die ganze Nordküste von Teneriffa mit hohen Wellen. Das Grüne geht ja bis ins Meer runter. Und hier im Süden ist es anders. Hier haben wir jetzt im Winter, okay, falls es jetzt geregnet hat, ist auch wieder grün, aber im Sommer hast du mehr so Wüstenlandschaft, mehr kahl, trocken, aber hat auch was. Ich habe auch hier tolle Küstenwanderungen, die ich mache, von Feriengebiet hier im Süden, die ganze Küste, da sieht man tolle Strände, Spaghetti Beach, Hippie Beach, das sind so La Caleta, das sind so, nur die Vegetation ist eine ganz andere Vegetation, mehr so Wolfsmilch, mehr so eine Vegetation, die nicht so grün wie die von Norden, aber hat auch...
Ich merke schon, wir müssen, glaube ich, noch eine Bonusfolge über die Pflanzenwelt Teneriffas machen. Oder du schreibst ein Buch dazu oder wir machen mal ein Video, damit man diese Pflanzen auch alle sehen kann. Das wäre natürlich auch ganz spannend.
Ich kann euch gerne über Pflanzen was erzählen, wenn ich was...
Vielleicht binden wir das noch irgendwie ein in die Zusammenarbeit. Könnte ja klappen. Jetzt haben wir die ganze Zeit Wanderung gemacht, Küste, Gipfel und so weiter. Alles tagsüber, alles cool. Aber ich habe gelesen, man kann auch des Nachts was sehr, sehr Tolles machen auf Teneriffa, was auch ein Stück weit einzigartig ist. Und das nennt sich Starlight, Star Search, Tate by Night. Gibt es verschiedene Varianten davon. Barbara, wenn ich in die Sterne schauen will, wenn ich irgendwie Ziggy Stardust noch mal treffen möchte oder Major Tom verfolgen oder keine Ahnung, irgendwas, dann fahre ich auch wieder in den Tate Nationalpark,
ja? Ja, genau. Bei uns ist es halt so, der Tate Nationalpark hat die Eigenschaft, dass er ja, wie Oliver schon gesagt hat, eben das Hochplateau des Nationalparks liegt so auf 2100 Metern und die Wolken sind normalerweise immer unter dieser Höhe. Das heißt, man ist immer über den Wolken und hat somit nachts eben einen wunderbaren Blick in den Sternenhimmel. Und dann kommt dazu, dass der Himmel über dem Nationalpark geschützt ist, gesetzlich geschützt ist. Das bedeutet, wenn die Leute oder wenn du mal hierher fliegst, ne, dann wirst du immer feststellen, dass du um die Insel herum fliegst, weil du kommst ja eigentlich vom Norden. Wäre ja viel einfacher, du fliegst über die Insel drüber und landest auf dem Südflughafen, aber ihr fliegt ja immer alle um die Insel herum. Das ist deswegen, dass da keine Luftbewegungen über dem Nationalpark entstehen und deswegen müssen die Flugzeuge immer um die Insel herumfliegen, bevor sie am Südflughafen ankommen. Außerdem gibt es im Nationalpark auch keine Straßenlaternen, also gibt es auch keine Lichtverschmutzung. Und deswegen hat man eine ganz, ganz klare Sicht eben auf den Himmel oder auf die Sterne. Und ja, deswegen sind wir vor einigen Jahren zur Starlight Destination auch ernannt worden. Es gibt verschiedene Starlight Guides, mit denen man eben professionell den Himmel erklärt bekommt. Aber wenn man das jetzt alleine machen möchte, kann man auch nachts einfach mit dem Auto hochfahren und sich dort hinsetzen und diesen atemberaubenden Himmel da eben ja, auf sich einwirken lassen.
Ja, es gibt zwei Varianten. Ich kann einfach mich von den Sternen faszinieren lassen oder ich möchte ein bisschen mehr über die Sterne erfahren und sie besser kennenlernen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, vor 4 Jahren einmal so eine Tour mitzumachen und die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Wenn man dann steht und es ist alles voller funkelnder Sterne über einem, sonst kein Licht, was stört. Und
der Einzige, der da manchmal einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist der Vollmond.
Ja.
Das ist dann schade, wenn man hochfährt bei Vollmond. Man sollte vielleicht darauf achten, abnehmender Mond oder eben Neumond. Aber ja, und dann gibt es halt auch die verschiedenen Varianten. Entweder, wie gesagt, man macht es mit einem Guide, so wie du das gemacht hast. Man kann aber auch einen ganz, ganz besonderen Ausflug buchen auf Teneriffa. Und der ist einzigartig in ganz Spanien. Nicht, weil wir so toll wären, was wir auch sind. Aber eigentlich liegt es daran, weil wir den höchsten Berg in Spanien haben. Und deswegen kann das halt kein anderer in Spanien anbieten. Man kann mit der Seilbahn, mit einer Firma kann man das buchen. Man kann mit der Seilbahn abends hochfahren auf die 3555 Meter auf die obere Seilbahnstation und von dort aus kann man sich dann den Sonnenuntergang anschauen, fährt wieder runter, dann kann man ein Tapas-Abendessen bekommen und dann kann man auf dem Parkplatz vor der unteren Seilbahnstation zusammen auch mit professionellen Sternenbeobachtern sich die Sterne anschauen und die bringen teilweise auch die Teleskope mit. Und durch die Teleskope kann man dann eben auch andere Planeten sehen. Also ich habe es wirklich schon erlebt, dass ich die Ringe vom Saturn sehen konnte. Und das ist schon also ein ganz gigantischer Ausflug. Ist nicht ganz billig, aber einzigartig in Spanien.
Und das Einzigartige, das wollen wir ja hier vermitteln. Ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Runde gemacht. Ich fasse das mal so zusammen. Wir sind um die Insel gewandert, auf den höchsten Berg der Insel gewandert. Wir haben Pflanzen kennengelernt. Wir sind ein bisschen durch die Wälder gestreift und haben die alten Lorbeerbäume, die Saurier schon angeknabbert haben, besucht und jetzt vielleicht noch die Sterne entdeckt und liebgewonnen. Wir haben also in diesen 4 Episoden eine ganze Menge Gründe geschaffen, Teneriffa zu besuchen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise kennenzulernen. Ich würde an der Stelle ganz herzlich Dankeschön sagen. Dankeschön erstmal dem Oliver Conradi. Danke, dass du dabei warst und danke, dass du uns so mitgenommen hast auf die Naturpfade dieser Insel.
Ja, ich bedanke mich auch, war mir ein Vergnügen und ich hoffe, dass wir vielleicht noch irgendwann mal eine zweite Runde drehen.
Ja, und vielleicht machen wir tatsächlich auch mal eine Wanderung zusammen.
Das wäre noch besser.
Und dann sage ich natürlich ganz herzlich Dankeschön der Barbara Bamberger, die von Turismo de Teneriffa, die das sozusagen alles verantwortet hat und mich jetzt 4 Folgen lang im Podcast begleitet hat. Und danke dir, Barbara, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke euch. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr von Teneriffa auch den Leuten nahebringen können und vielleicht doch den einen oder anderen auf den Gedanken gebracht haben, vielleicht mal nach Teneriffa zu kommen. Wir würden uns freuen, alle hier begrüßen zu können.
Und dass es sich lohnt, kann ich nur unterstreichen. In diesem Sinne, nos vemos en la isla. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.
Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Desticoy vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.